Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Gottes Willen. Mein Gott, ist das schlecht. Ist das schlecht.
Entschuldigung, ja, ich musste improvisieren.
Ja.
Du hast gesagt, ich soll eine Möwe machen und ich habe versucht, eine Möwe, die versucht, ein Pferd zu imitieren.
Mit anderen Worten, du kannst gar nicht alle Tiere.
Ja, es ist raus. Ich kann gar nicht, ich bin gar kein ausgebildeter Tierimitator.
Das war gelogen. Dafür machen wir es ganz
schön. Ich habe all die Jahre, habe ich dich reingelegt.
Ja.
Trick, ich weiß, Trüger. So haben wir uns kennengelernt, aber damals in Münster.
Ja.
Aber nein, ich kann sie gar nicht alle. Und Möwe hat mich echt etwas überfordert gerade, ja. Muss ich sagen.
Wir haben uns im Möwen-Imitatoren-Wettbewerb kennengelernt und die Pointe ist, den gibt es wirklich. Deswegen haben wir das zum Reinkommen heute gewählt. In Belgien gab es gerade wahrscheinlich die Weltmeisterschaft im Möwenschrein. Nur Möwen durften nicht mitmachen, sonst alle, was auch ungerecht ist. Und gewonnen hat ein 9-jähriger Junge namens Cooper Wallace. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, was der bald 60-jährige Oliver Kalkofe an der Möwen-Imitationsfront gemacht hat, und dagegen jetzt mal zusammen Cooper Wallace hören, den Weltmeister.
Ja, den hören wir uns an.
Nicht schlecht.
Oh, ja, ja. Stimmt. Jetzt merke ich meine Fehler.
Das siehst du? Es muss höher, noch höher. Nee, hier klingt das ja, es immer ist irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein so Bieler Heini, der sehr wehleidig durch die Stadt läuft oder so. Das ist doch keine Möwe, ehrlich.
Wie so ein Urologen eher so, aber es klingt,
nee, es war nicht. Der kleine Hafenrundfahrt, das Geräusch.
Genau. War nicht so, nee, ja. Gut, ich muss nochmal dran arbeiten. Aber das hat er sehr gut gemacht,
toll.
Der Seagull Boy, wie er sich ja auch nennt. Sein Künstlername Seagull Boy.
Ja, weil er selber mal von einer Möwe gebissen wurde, während er ein Thunfisch-Sandwich gegessen hat. Und er hat so Spider-Man-mäßig gedacht, dass er ab jetzt quasi selber eine Möwe ist.
Ja, und hat genau dieses Geräusch, was die Möwe damals bei diesem Biss und dem frechen Thunfisch-Sandwich-Raub gemacht hat, hat er versucht nachzumachen.
Toll. Das ist
eine tolle Geschichte, finde ich. Ja.
Fehlt eigentlich noch so das Geräusch von dem Möwenschiss auf Riesenerz, weißt du?
Genau, nur mit dem mit dem Landen des Treibguts.
Ja, das ist meine Lieblingstiere. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe ein Problem nicht nur mit Möwen, auch mit Tauben, eigentlich fast mit allen Vögeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die nicht sympathisch. Es tut mir leid. Ich kann das ja nicht vortäuschen.
Nein, du sollst kein Vögelvortäuscher sein. Aber es ist wirklich, also ich weiß auch nicht, ja, ich muss so überlegen. Ich erinnere mich an meine Kindheit früher, dass ja sehr viele Menschen noch so in den 60ern, was ich ganz furchtbar immer fand,
Wellensittiche
oder Papageien oder Kakadus oder so, aber meistens ja Wellensittiche hatte.
Ja.
Und das fand ich immer eine absolute Tierquälerei, finde ich auch heute noch, weil ich, also wirklich Vögel, die sind nun mal zum Fliegen ausgebildet, ne, hauptsächlich.
Ja.
Ist ihr Hauptjob. Und die in so einen kleinen Käfig zu sperren, finde ich einmal per se eine absolute Ungerechtigkeit.
Völlig richtig. Aber ich habe halt selber auch traumatische Erlebnisse gehabt, weil einer meiner besten Freunde, die hat nämlich auch einen Wellensittich, das war in der Tat eine Mode, in dem Fall in den 70ern, der hieß Peterle. Und ich muss es leider einfach so deutlich sagen, er war böse. Peterle war böse und hasste vor allem mich. Also wenn der freigelassen wurde, der durfte manchmal in der Wohnung rumfliegen, dann sah der mich, ist auf meinen Kopf geflogen und hat mir auf die Fontanelle gehackt, die ja mit 10 Jahren noch gar nicht vollständig zugewachsen ist, wie wir wissen.
Ne? Ja, und das ist, aber du weißt ja auch, Tiere haben ja einen sehr guten Instinkt. Die wissen ja, wo. Und der wollte dir schon an die Fontanelle, weil er wusste, da sind die komische Gedanken.
Ja, kann sein.
Ich muss ihn aufhalten.
Ja. Also, möglich.
Oder war das schon damals so ein AfD-Vogel oder so, der versucht hat, dich zu stoppen?
Er war blau, es war ein Blauer, das stimmt.
Ah.
Ja, jetzt wo du es sagst.
Guck.
So, oder es war der Twitter-Vogel, das könnte auch sein.
Ja, so. Kann auch schon sein. Deswegen hast du auch diese Phobie gegen Social Media und gegen Twitter.
Ja, Peterle war einfach ein Arschloch, tut mir leid.
Aber warum hießen die alle Peterle? Das war wirklich so ein Modename, ne?
Ja,
Peterle
ja.
Ist doch ein Kackname für einen Vogel, oder?
Was denn ein guter Name für einen Wellensittich?
Ja gut, jetzt fragst du mich auch wieder ein bisschen viel, aber schon was so mehr an Captain, irgendwas mit Captain vielleicht wenigstens, Captain Crusoe hieß einer in einer Schaumschau-Melone-Folge, finde ich gut, Captain Crusoe, so ein Name, so ein bisschen was Stolzes,
ja.
König der Lüfte,
mhm.
Na, irgendwie, Aber Peterle.
Peterle, vor allem das Le hinten ist so bescheuert. Das
ja, finde ich total.
Ja, wie gesagt, menschlich tut mir das auch leid, wenn die in solchen Käfigen gehalten werden. Aber seitdem bin ich halt einfach gebranntes Kind, kann man nicht sagen, aber gehacktes Kind.
Gehacktes Kind.
Und habe
gehacktes Kind scheut den Vogel.
Hab grundsätzlich ein Problem, auch wenn irgendwie Vögel knapp über mir lang fliegen oder weißt du, so bist irgendwo in der Stadt, wo so Tauben um dich rumrennen. Ich denke immer, bah, haut ab.
Ja, also Vögel, die wandern, also so spazierengehende Vögel wie Tauben und so, ne, die dann immer nur gehen, um zu betteln.
Ja.
So Bettelvögel finde ich auch nervig, das muss ich auch sagen. Aber die dann immer kommen, hast du mal eine Mager, hast mal was zu fressen, einen Krumen, hast du mal einen Krumen. So, das finde ich auch doof. Aber Vögel, die fliegen, haben doch auch was Majestätisches. Wolltest du nie selber so fliegen? Birdman, Welk, der so irgendwie über die Dächer kreist und den anderen auf den Kopf kacken kann, wäre das nicht so ein Traum
gewesen? Im Gegenteil, ich habe spät, aber immerhin irgendwann festgestellt, dass ich unter Höhenangst leide. Das war mir früher gar nicht bewusst. Ich habe es gemerkt, als wir mal im Urlaub die tolle Idee hatten, Ziplining zu machen. Kennst du das? Ja. Wo man sich an so einem wirklich, das war über Baumwipfeln, das war wirklich so, weiß ich nicht, 150, 200 Meter hoch. Du saust dann da so drüber weg. Und am Anfang fand ich super toll und auf einmal hat mein Gehirn irgendwie gesagt, okay, was, wenn der TÜV hier bei dieser ganzen Mechanik versagt hat und du landest gleich da unten im Geäst. Und dann hätte ich wirklich richtig Schiss den Rest der Zeit.
Das kann ich nachvollziehen, weil ich habe jetzt nicht, sage ich mal, ich würde nicht sagen, dass ich komplette Höhenangst habe, weil bei so auf dem Balkon oder so auch sehr hoch oben oder in einem hohen Gebäude habe ich keine Probleme, aber bei wenn ich wirklich so diese Unsicherheit habe, weißt du, kennst du die im Freizeitpark, ne? Dieses Ding, wo du nur hochfährst.
Ja, ja.
Wie ist das? Der Terror auf Tower?
Ja, das gibt es auch im Phantasialand. Du fährst ja einfach viele. So einen Turm hoch und dann saust du einfach super schnell runter.
Genau. Ja, du warst doch auch dabei bei meinem 40. Geburtstag, als wir damals im Heidepark waren, oder?
Ich meine ja.
Ja. Da sind wir doch mit dem Bus alle hingefahren, da hat sich doch zu meinem 40. alle in den Heidepark eingeladen. Und das erste war doch, dass wir in dieses Gerät rein sind. Weil wir hatten so eine Führung, der uns rumgeführt hat. Und das erste war dieser
Tower. Default Tower heißen die, glaube ich.
Oh, ja. Und da war es für mich durch, weil alles andere geht, aber dieses Hochfahren und du fährst bis dann da oben und diese Stille, du hörst nichts mehr. Und du merkst so plötzlich, ich sitze, meine Beine baumeln, ich habe überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Und dann der Moment, wenn es so Klick macht und das Ding runterfällt. Furchtbar, möchte ich nie wieder machen. Und da habe ich auch gemerkt, Höhe ist auch nicht so meins, wenn
also,
ich ehrlich bin.
Wir halten fest, erstmal Glückwunsch Cooper Wallace, zweitens, wir sind beide keine Vögel und werden es, wenn überhaupt, dabei belassen, dass einer von uns schlecht Pferde nachmacht aus dem Möwenimitationsbusiness. Da waren wir jetzt mal kurz drin und erklären hiermit unseren Rücktritt, was das angeht. Ne?
Klar, ich werde auf jeden Fall nicht mehr versuchen, verschiedene Vogelarten. Also ich bin da raus. Also bei Vogelarten bin ich raus.
Aber apropos,
ich werde mich mehr an Säugetieren halten. Und das
weil du gerade die Würdelosigkeit der bettelnden Vögel thematisiert, das sei doch auch mal würdelos und wirb nochmal für unsere Events und bettel die Leute an, dass sie kommen sollen.
Kommt doch zu uns. Am 19.05. sind nämlich Kalk und Welk live im Ernst-Reuter-Saal mit ihrem wunderbaren Podcast, die fabelhaften Boomer-Boys, auf der Bühne zu sehen. Wir sind auch schon am 18. da, das ist aber komplett ausverkauft. Ein paar allerletzte Karten gibt es noch für den 19. Und heute dürfen wir sogar mal verraten, wer da als Gast da ist. Sogar zwei Gaststars, die wir dann begrüßen dürfen.
Wir reden über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich zwei unserer Lieblingsthemen. Nämlich zum einen James Bond, aber auch das deutsche Synchronbusiness, um das uns ja die ganze Welt beneidet. Wir haben ja nicht mehr viel in Deutschland. Wir haben die verdammt nochmal besten Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen.
Ja.
Und wir haben die beiden ja wirklich maßgeschneiderten Gäste für einen Live-Talk zum Thema Synchro.
Ja, richtig. Nämlich erstens haben wir die deutsche Stimme von Daniel Craig, Dietmar Wunder, bei uns. Dazu machen wir einmal ein James Bond Special, denn der hat gerade eine sehr ausführliche, tolle James Bond Doku auch noch vertont und hat ganz, ganz viele super Infos dazu. Also das wird ein schönes James Bond Nerd Meeting. Und dann haben wir eben zum Thema Synchro ihn auch weiter dabei und dazu auch den wunderbaren Charles Rettinghaus, den wir äußerst gut auch kennen.
Unseren Freund Charles, der wirklich so unfassbar viele Rollen schon synchronisiert hat. Es ist wirklich so, du kannst auch Filme aus den späten 80ern, 90ern, Charles ist immer dabei. Jamie Foxx zum Beispiel, dann hier Negan aus Walking Dead.
Robert Downey Jr. ja, aus Marvel Universe und Jordi LaForge in Enterprise Next Generation und so. Also ganz, ganz, ganz viele tolle Stimmen. Und mit denen werden wir uns ausführlich über das Synchro-Thema. Und ja, da wird bestimmt auch Little Britain nochmal zur Sprache kommen. Und
das denke ich auch, dass die beiden natürlich auch viel von uns wissen wollen als erfahrene Synchronsprecher.
Natürlich.
Die sollen uns mal alles fragen.
Die sollen mal sagen, wie gut sie uns finden als Kollegen. Also, das wird jedenfalls sehr, sehr spannend und das wird am 19.05. in Berlin im Ernst-Reuter-Saal. Und es gibt noch ein paar Restkarten für die, die jetzt sich schnell noch umentscheiden. Und zweiter Teil des Werbeblocks, der aber gar nicht so sehr Werbung ist, sondern eigentlich nur erzählen, weil das für mich eine ziemlich überraschende oder besondere Erfahrung ist. Ich bin dieses Wochenende in Berlin in der Berliner Philharmonie mal und spiele mit den Philharmonikern. Also so in gewisser Weise.
Was am spielst Freitag, du denn, wenn ich mal fragen darf?
Am Freitag und am Samstag und auch noch am Sonntag. Ich spiele den Sprecher und zwar geht es um Don Quixote. Sagt dir Don Quixote noch was?
Ja, was denkst du denn?
Also, ja, was denkst du denn? Jeder weiß, dass immer der gegen die Windmühlen reitet.
Du bist Sancho Panza, nehme ich mal.
Sancho Panza, genau. Nein, es geht darum, es gibt ein Stück von Richard Strauss. Der hat quasi die Abenteuer von Don Quixote vor langer Zeit einmal orchestriert in gewisser Weise. Also so eine Art Gedanke, also einen Soundtrack dazu geschrieben, zu der Geschichte von Don Quixote. Das gibt es aber nur so als Musikstück. Ja? Und da hat man mich gefragt, ob ich dazu vielleicht einen Text schreibe. Würde. Ja,
warum
einfach
du?
Das. Warum? Ja, sie haben alle anderen gefragt so, und die haben Nein gesagt.
Jetzt macht es Sinn plötzlich.
Ja, ne? Und ich war der Letzte auf der Liste und habe dummerweise Ja gesagt. Nein, ich habe glücklicherweise Ja gesagt, denn es macht wirklich Spaß. Ich habe also einen Text dazu geschrieben, denn es ist so, es ist wirklich wie ein, ja, wie ein klassischer Film-Soundtrack, aber es gibt die Geschichte nicht dazu. Wenn du das jetzt aber hörst, dann denkst du, was gab es eigentlich eher, den Text oder die Musik? Und jetzt hörst du wirklich, wie sich Richard Strauss diesen Roman von Cervantes, den es da gibt, quasi als ein riesiges Musikstück ausgedacht.
Wie sprichst du das?
Cervantes.
Vorne gelispelt und hinten gelispelt.
Cervantes. Kannst du beides lispeln?
Ja.
Du kannst
Warum lispeln hat Katja Burkhardt nicht die Moderation gekriegt? Ja,
das ist eine gute Frage. Ja, Sancho Panza.
Ja, das geht doch.
Und ja, das ist jetzt toll, weil ich spreche und Aha. die Philharmoniker spielen. Und wir haben jetzt schon die ersten Proben gehabt und das ist schon echt eine ganz neue Erfahrung. Auch mit einem Dirigenten. Hast du schon mal irgendetwas mit einem Dirigenten gearbeitet?
Ja, ich habe mal für die Deutsche AIDS-Stiftung den Opernball hier in Bonn moderiert und war dann auch 2 Tage bei den Proben. Und das haut einen wirklich um. Ja. Wenn man so nah an so einem Orchester dran ist, dann ist man wirklich ehrfürchtig, weil das ist natürlich einfach ein Ausmaß an Handwerk und Beherrschung. Da ist man, gerade wenn man vom normalen Unterhaltungsfernsehen kommt, natürlich nicht gewohnt, dass Leute was wirklich gelernt haben und was wirklich können. Ne? Bei ja. uns kommt einer rein und sagt, ich mach das jetzt. Und dann sagen alle, ja, pf, mach doch.
Es ist unfassbar. Ich bin wirklich schwerst beeindruckt und zwar von allen, also von den Künstlern. Erstens, ich kann keine Noten lesen. Ne? Ich habe keine Ahnung von Musik. Ich sehe diese Notenblätter und das ist sagt für mich gar nichts. Und die lesen das ja ganz normal so und können und halten da Gespräche, worum und ich verstehe kein Wort, worüber die reden. Da ein Achtel hier mehr. Und der Dirigent hat das alles im Blick und ist für mich eben auch der wichtigste Ansprechpartner. Ich gucke nur auf den, wie so ein kleiner Hund, nur immer gucke genau, welches Zeichen der gibt und der hat alles genau im Blick. Hervorragend. Es macht einen wahnsinnigen Spaß. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Geschichte, das mal erleben zu dürfen und dass ich dabei bin. Das ist echt cool. Also das ist wirklich schön. Ja, das ist ein bisschen wie Peter und der Wolf, was Loriot gemacht hat, also so zum Verständnis.
Das ist ja auch eine Liga, Loriot, Kalkofer, absolut.
Ja, genau.
Das ist so. Nein, ich freue mich tierisch für dich. Mir tut es ein bisschen leid für Richard Strauss, weil der ist tot und kann sich nicht mehr wehren, dass du jetzt sein Stück da mit runterziehst. Aber Gott, wie gesagt, für dich ist es eine feine Sache.
Für mich ist es eine schöne Sache. Entschuldigung an Richard Strauss. War nicht so gemeint. Aber ich glaube fast, es könnte ihm auch gefallen. Ich weiß nicht, wie der so drauf war, das muss ich auch sagen. Gut, aber es ist eine wirklich schöne Geschichte.
Du alte Battle-Taube, dann beenden wir das jetzt an dieser Stelle und sagen, geht alle mal wieder zu Veranstaltungen. Gerne auch zu Veranstaltungen, wo wir gar nicht dabei sind, weil wir nämlich insgesamt wollen, dass die deutsche Kulturszene blüht und lebt. Und jetzt kommen wir aber zur Aktualität. Und da muss ich sagen, als alter Fan von Gerichtsshows wie Boston Legal oder ja. L.A. Law oder unserer eigenen Serie Isenhagen Law, ist sehr viel spannende Sachen passieren jetzt in den nächsten Tagen oder auch schon in den letzten Tagen in Gerichtssälen. In Deutschland und anderswo, hier bei uns hat jetzt diese Woche der Reichsbürgerprozess angefangen. Die Reichsbürger hatte ich schon fast vergessen und habe mich jetzt da nochmal irgendwie reingekniet, weil es ja doch wirklich spannend ist. Es ist wirklich ein absolutes Novum, dass an drei verschiedenen Gerichten drei Prozesse zum selben Fall stattfinden. Der erste Prozess beginnt jetzt in Stuttgart, da wird der militärische Arm der Reichsbürger verhandelt. Dann kommen die Anführer bei einem weiteren Verfahren Mitte Mai in Frankfurt. Da ist dann auch Prinz Heinrich der 13. Reuß oder wie immer der genau heißt, der ja unser Staatsoberhaupt beinahe geworden wäre.
Ja, beinahe geworden wäre, ja, schade. Ich habe auch Bilder gesehen und viel über ihn gelesen. Es gab auch eine sehr ausführliche Stern-Recherchen dazu letztens gerade, die ich auch alle gelesen habe und auch extrem spannend fand.
Total.
Weil das auch unglaublich spannend ist, wie die sich vereinigt haben und wie eben so im Untergrund versucht wurde, den Umsturz zu planen
in Reihenhäusern. Es ist ganz interessant, dass man das am Anfang, also man hat das schon irgendwie mitgekriegt, natürlich 3000 Polizisten, Razzia in 130 Wohnungen Anfang Dezember 22. Aber was damals hängen blieb, war ja eher so das Skurrile, dass die, dass dieser Prinz Dingsbums, der Viertel vor Zwölfte, unser Staatsoberhaupt sein sollte. Jetzt, je länger die Zeit vergangen ist und je mehr man weiß, umso weniger lustig ist es. Also es waren eben doch mehr Waffen als drei alte Musketen. Sie hatten sehr konkrete Pläne, den Bundestag zu stürmen und die Regierung zu verhaften und hatten Feindeslisten bis runter in jede Kommune von Leuten, die dann mindestens verhaftet werden sollten. Also wenn man dann auch noch weiß, dass da eben auch KSK-Leute und ehemalige Fallschirmjäger dabei waren, das hätte schon hässlicher werden können, als man so dachte. Aber diese Welt der Reichsbürger ist ja an sich ohnehin eine schillernde, faszinierende. Das sind ja ganz schön viele, die da unter uns leben. Die sind ja auch nicht weniger geworden seitdem. Und für die hat halt das Deutsche Reich, also das Kaiserreich, nie aufgehört.
Ja, das ist ja auch eine Begründung, die immer schwer nachvollziehbar ist, aber die beziehen sich ja auf alte Verträge, wo sie sagen, die sind nie verändert worden und deswegen gilt die Bundesrepublik nicht.
Sondern das Dritte Reich auch nicht, die Weimarer Republik auch nicht, es gilt immer noch die Verfassung von 1871.
Ja, es ist alles gelogen dazwischen und das klingt natürlich sehr seltsam, auch wenn man, ich hatte auch damals, und du hast ja auch in der Heute-Show, habt ihr ja schon tausendmal davon berichtet, ich hatte es in der Mattscheibe und wenn du da immer wieder einzelne Persönlichkeiten siehst, dann denkst du so wirklich am Anfang, nimmst sie nicht wirklich ernst, aber wenn du siehst, mit welcher kriminellen Energie und mit welcher echten Umsturzenergie da rangegangen wurde, dann ist es genau wie du sagtest, da vergeht einem das Lachen, weil es ist wirklich ernst gewesen und es hätte, auch wenn es nicht zum Umsturz wahrscheinlich geführt hätte, aber es hätte durchaus blutig enden können und durchaus heftig werden können.
Ja, die hätten Tote in Kauf genommen und wie gesagt, haben eben auch mit vielen Ex-Bundeswehrleuten gearbeitet, was einem auch Angst macht, dass man die so leicht für sowas gewinnen kann. Also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur, dass sie meinen, dass ihre Majestät Wilhelm II. Eigentlich noch unser legitimes Staatsoberhaupt ist oder seine Erben, keine Ahnung, sondern sie haben ja auch an diese Sachen geglaubt mit den Kindern in Bunkern, deren Blut irgendwie von Eliten getrunken wird. Das haben sie ja auch mitgemacht, ne? Also
ja, das ist ja auch spannend, dass überhaupt so diese bestimmten Mythen, die irgendwie existieren, sich eigentlich immer weiter schleppen und für jede mögliche Art von Verschwörungstheorie wieder ausgegraben werden. Also dass die Kinder, die verschleppt werden, die sexuell missbraucht werden und deren Blut getrunken wird, um Adrenochrom herzustellen und so weiter. Ne? Das ist in der Corona-Zeit aufkommen, das gibt's in Amerika, das gibt's in Deutschland, das wurde von den Reichsbürgern genommen. Immer wieder taucht diese Geschichte von verschleppten Kindern in Bunkern ein.
Adenochrom. Ja. Kriegen das auch Kassenpatienten oder nur Privatpatienten?
Nur privat. Musst du zuzahlen, ist auch nicht billig. Aber gut. Er macht einen so frisch, also guck
ist das mich an. Das Geheimnis deiner Schönheit ist das.
Ja, es trägt ein bisschen auf.
Ja, also, nein, aber du kannst nein, es tragen, ist, wie man so schön sagt.
Diese Geschichten, was man da alles drum gehört hat und wo das immer wieder kommt, das ist echt, das ist unglaublich. Es sind wie diese urbanen Mythen, von denen man sich ja immer erzählt, ja, ne, die immer wieder auftauchen und diese hier, die sich einfach als Verschwörungsmythen für jede Verschwörung wieder neu verwenden und benutzen lassen. Und natürlich eben auch dazu dienen, damit du sofort die Leute auf deine Seite kriegst. Weil ja, natürlich, Kinder retten will jeder, ne? Also irgendwie
vor allen Säcken,
ja. Kinder und so, die willst du retten, auch wenn es die gar nicht gibt.
Ja, also in jedem Fall wird Rechtsgeschichte geschrieben. Dann gibt es noch einen dritten Prozess in München, wo das bürgerliche Fußvolk dann auch noch dran ist. Also das wird spektakuläre Bilder geben, weil die dann so hinter schalldichten Glasscheiben sitzen und nur über Mikro kommunizieren. Also das wird in jedem Fall unterhaltsam. Und der Staat wird sich selbst ein bisschen feiern, dass er sie gekriegt hat. Wie ich jetzt gelernt habe, verdankt sich das allerdings nur Zufällen. Das war ein Beifang. Die haben nämlich die Reichsbürger überwacht, die damals Lauterbach entführen wollten. Und die wiederum haben auf einem Parkplatz die Leute von Prinz Reuß getroffen. Da haben die erst erfahren vom Verfassungsschutz, dass es den Prinzen und den kleinen Prinzen und seine Leute gibt.
Das ist schön. Aber sind wir mal froh, dass uns doch dieser Umsturzversuch erspart blieb?
Ja.
Wir haben ja gesehen, was in anderen Ländern da passieren kann und wie das dann wirklich aussieht.
Kapitolsturm meinst du jetzt?
Kapitolsturm und wo du gerade von schalldichten Kabinen und hinter Glas und so gesprochen hast. Beim Trump-Prozess würde man sich das ja wahrscheinlich an einigen Stellen auch wünschen, wenn man den Gerüchten glauben kann, die man jetzt ja, die vor allem in Amerika für sehr viel Freude und Spaß sorgen, nämlich die Berichte von Trump während seines Prozesses, wo er ja auch anwesend sein muss. Und eine davon ist, dass er doch zu starken Flatulenzen neigt. Also sagen wir mal, während der Verhandlung furzt. So.
Ja.
Und zwar heftig.
Ja.
Riechbar.
Ob das jetzt wirklich juristisch nachweisbar ist, von wem das jetzt dann jeweils kommt, aber er langweilt sich ja, er pennt ja auch wohl ständig ein, sagt dann immer ganz wütend, er hätte nur seine Augen kurz ausgeruht, das kenne ich auch. Das ist so wie früher in der Schule, wenn man das so lustig fand, wenn Leute diese Brille mit den aufgemalten Augen hatten, weißt du, das wär ihm zu wünschen. Nein, es gibt Kommentatoren, die glauben jetzt, dass Trump sich, dann wäre dieser Zirkus für irgendwas gut, dass sich Trump so ein bisschen gerade entzaubert vor seinen, auch vor seinen Anhängern. Also nicht nur wegen der Flatulenzen, sondern weil er ja wohl auch wahnsinnig wehleidig ist. Also er sagt ja wohl jeden Tag, was das für eine Frechheit ist, dass er da sein muss und dass es so kalt ist. Er sagt immer, es ist so wahnsinnig kalt. Und der Richter sagt, wir haben hier nur zwei Temperaturen, entweder arschkalt oder wir schwitzen alle. Ich bin für kalt, fertig. Aber er wird nicht müde, das als Leidensgeschichte zu verkaufen.
Ja, und er macht ja jeden Tag auch seine, vor dem Prozess stellt er sich ja immer hin und spricht an seine Anhänger.
Ja.
Und beschwert sich darüber, dass er nicht sprechen darf und was er nicht sagen darf, weil er ja auch immer, also nicht müde wird zu sagen, dass das ja alles einfach nur eben eine Hexenjagd ist.
Klar.
Dass er nur davon abgehalten werden soll, dass er Wahlkampf machen kann, dass es alles eine absolute Frechheit ist und dass er nicht sprechen darf. Und jetzt gleichzeitig hat man ihm auch gesagt, wenn er jetzt nicht mal die Fresse hält, kommt er aber in Beugehaft. Weil jetzt reicht's mal langsam und jetzt, ja, die Gag-Order, die hat nichts mit Gags, also mit irgendwelchen Pointen zu tun, sondern eben mit Knebel-Order heißt das ja. Und da sagen die halt, sagt er jetzt halt, er darf halt nicht sprechen, spricht aber die ganze Zeit darüber. Und das fände ich eigentlich sehr schön, weil, also wenn, eigentlich ist doch mal höchste Zeit, dass er mal einfach in Beugehaft genommen wird. Dann drehen nämlich wirklich alle richtig durch, oder?
Ja.
Ich bin
aber
übrigens,
traut sich deswegen ja auch keiner. Ich bin bei dem Thema Temperatur und Kälte im Studio komplett auf der Seite des Richters. Das ist auch ein ständiger Kampf, den ich mit Studiopersonal führe, weil ich bin auch immer dafür, wie du ja wahrscheinlich auch, dass man, wenn man die Möglichkeit hat und die Geräte hat und die Klimaanlagen, dass man, um geistig wach zu bleiben, solche Räume wahnsinnig runterkühlen muss. Ich weiß, jetzt werden mir Klimaschützer die nächsten bösen Briefe schreiben, nachdem ich letzte Woche schon mit meinem Rasenroboter den Volkszorn auf mich gezogen habe, weil man natürlich Blühwiesen überall stehen lassen muss. Hier muss ich aber sagen, wenn ich lange Schichten moderiere, ich kann das ohne Klimaanlage wirklich schlicht nicht aushalten. Aber ich weiß, dass ich schon mal einen stillen Protest von Kameraleuten gesehen habe, die dann, das war glaube ich bei der Europameisterschaft in Paris, im Hochsommer, es war draußen wirklich wahnsinnig warm und bei uns im Studio waren so, man konnte fast den Atem sehen und dann haben die aus Protest alle Skijacken getragen, um zu zeigen, dass sie sauer auf mich sind. Und Olli Kahn hat im On gesagt, Herr Welke lässt es hier auf Kühlschranktemperatur runterkühlen. Dann habe ich zu Olli Kahn den schönsten Satz gesagt, der jemals zu ihm gesagt wurde, du bist so ein Mädchen, habe ich zu ihm gesagt. Und er hätte mir fast den Kopf abgebissen. Und so habe ich es mir dann auch noch mit den Feministinnen verdorben, weißt
du? Aber das ist wirklich, ja, du hast aber auch da so ein Talent, dass du es dir mit allen verdorben. ne? Sogar mit Singvögeln und mit allem. Also so,
ja.
Ist wirklich. Nein, aber der, dies mit der Kälte im Studio, das muss man auch mal sagen, das ist ja immer so eine Diskrepanz, die sich die Leute nicht vorstellen können. Wir auf der Seite, also vor den Kameras sitzen, haben natürlich auch immer eine quasi volle Solariumspower, weil die Scheinwerfer sind unheimlich heiß. Und wenn du ein volles Studio hast, auch die Wärme der Menschen, die dir entgegenkommt, diese Herzenswärme, die kommt eben auch alles rein. Und das heißt, wenn du da sitzt im Studio, dann rinnt dir eigentlich meistens innerhalb von Sekunden der Schweiß überall entlang. Und deswegen sind wir immer dafür, dass es kühl ist und kalt ist. Und die anderen müssen dann darunter leiden, weil die kriegen die Kälte ab. Ist halt so.
So ist das halt.
Ist halt nicht fair. Einer ist der Bestimmer und die anderen können sehen, wo sie bleiben.
So ist es. Wollt ihr eine Sendung sehen oder nicht? Ja. Wenn du da sitzt und schwitzt, dann beschweren sie sich auch mal. Der schwitzt ja wie ein Schwein. Das will man ja auch nicht sehen. Ne?
Wir sind auch nicht viel besser als Trump, wenn man drüber nachdenkt. Bei Trump sind jetzt ja alle entsetzt, wie er von Namen aussieht, weil du wirst ja dann in den USA auch im Gerichtssaal gefilmt.
Ja.
Und die sagen ja, da gibt's ja die lustigsten Sachen, dass die sagen, sie wären entsetzt, weil das mittlerweile kein Orange mehr wäre, sondern so ein grünliches Gelb, seine Gesichtsfarbe. Und man würde halt natürlich jetzt auch zum ersten Mal sehen, wie gammelig und alt der inzwischen aussieht. Aber da denke ich auch so, ja, mein Gott, da ist ein Mann auch von fast 80. Also, dass er jetzt kein Model ist, ist, finde ich, das geringste Problem, das man mit Donald Trump hat. Ja, und eine gelegentliche Flatulenz, mein Gott.
Ja, gut, das hört er. Aber sehr lustig hast du das bei Jimmy Kimmel gesehen. Da haben sie sehr viel, also sehr schöne Sachen daraus gemacht. Wir sind ja auch alte Freunde des Furzwitzes, muss man ja auch mal sagen.
Wenn er gut ist, na klar.
Ein gepflegter Furzwitz geht immer, finde ich. Oh. Und da haben sie echt eine schöne Sache. Sie haben auch Reden von ihm unterlegt. Noch ein bisschen mit möglichen Geräuschkulissen.
Das verdient aber keinen Kreativpreis, muss ich
genau in die Pausen. Aber es ist trotzdem lustig.
Man muss trotzdem machen.
Ja, muss man sich anschauen. Also das lohnt sich. Ja, wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben ja schon gesagt, es geht ja hauptsächlich oder sein. Das finde ich ja auch immer wieder das Spannende. Das Schwierigste ist, wenn du irgendeine Art von Wirtschafts- oder Steuerbetrug oder ähnliches machst. Alles andere ist viel schwerer nachzuweisen. Aber das, was ihm das Genick brechen könnte, ist quasi die falsche Verbuchung. Des Schweigegelds.
An Stormy Daniels, genau. Ja. Also, und das wiederum wäre dann nach Interpretation der Staatsanwaltschaft auch eine Wahlbeeinflussung, weil er die Infos über das Schweigegeld für den Pornostar unterdrückt hat, hat er seine Chancen im Wahlkampf 2016 verbessert. Ob das Gericht am Ende dieser Deutung folgt oder ob das am Ende wieder nur ein reiner Erfolg für ihn an der Opferfront ist, das wird man abwarten müssen. Es kommen ja noch andere Prozesse, aber vielleicht nicht mehr vor der Wahl. Also es ist schon ein bisschen bitter, dass ausgerechnet dieser im Vergleich mit seinen anderen Vergehen harmlosere Fall, dass der jetzt als einziger vielleicht noch stattfindet. Aber ich musste auch sehr lachen, dass seine Sekretärin oder Assistentin vor Gericht erscheinen musste und dann zugeben musste, dass sie in sein Adressbuch sowohl Stormy Daniels als auch ein Playboy-Model eintragen musste, damit er die über Kurzwahl immer erreichen kann. Das fand ich schon mal eine sehr schöne Info, muss ich sagen.
Ja, und es ist ja, wie du sagst, 91 Anklagepunkte gibt es gegen ihn. Und gerade immer, aber es ist genau wie bei Al Capone, der am Ende wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde.
Von Kevin Costner überführt
wurde. Von Kevin Costner persönlich.
Ja.
Das ist immer das Bizarre und selbst da sind eine mehrjährige Haftstrafe und er könnte sich jedenfalls in einigen Punkten, also das sind ja auch immer die Spiele, die gemacht werden. Selbst wenn er verurteilt würde, könnte er trotzdem noch Präsident werden.
Ja klar.
Wenn man so dumm wäre, ihn zu wählen, also wenn genügend Menschen da dumm genug wären. Aber er könnte sich für einige dieser Vergehen dann, also wenn er verurteilt wäre, nicht mehr selbst begnadigen, was ja seine Hoffnung war. Weil es wiederum auch darauf ankommt, wo das ausgestellt wurde, also wo das Urteil dann in Kraft tritt.
Ja.
Und das ist eben auch spannend, weil er versucht ja auch und hat ja auch schon gesagt, wenn, dann würde er sich halt einfach wieder begnadigen.
Ja klar.
Auch eine gute Möglichkeit.
Ne? Damit hat er gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube aber, weil du gerade Jimmy Kimmel, den Late-Night-Talker, erwähnt hast, und der ist ja nicht der Einzige, der das jetzt jeden Abend macht, Seth Meyers, Colbert, die machen das ja alle. Und ich habe ein bisschen Angst im Moment, dass man den Fehler der letzten Wahlen mit Trump wiederholt, weil er ist jetzt wieder so omnipräsent. Ich gucke ja morgens gerne bei YouTube, was die amerikanischen Kollegen so am Vorabend gemacht haben. Das kann man mittlerweile meistens sehen oder viel davon. Und es ist so monothematisch. Es ist wirklich Trump, Trump, Trump. Ja, hier und da mit einem guten Blähwitz versehen. Aber das Problem ist natürlich, Biden kommt im Vergleich dann im Grunde gar nicht mehr vor. Und vor allem auch Politik kommt gar nicht mehr vor. Es ist wirklich wieder eine reine Personality-Show. Und ich glaube, das könnte ihm sogar nutzen, leider. Weil er ist halt einfach auch ein Medienliebling in seiner schrecklichen Unterhaltsamkeit.
Das ist das Schlimme, dass er eben genau diesen Punkt, wo er sich beschwert, dass er keinen Wahlkampf führen kann, verhindert er aber auch dadurch den Wahlkampf von Biden, weil eben über nichts anderes geredet wird und eben auch, ja, dass wir haben es ja nur gelernt, seine Fans lieben ihn, egal was er macht.
Ja.
Und es kann sein, dass er sich selbst hier mit diesen Geschichten noch dann wieder zum Sieg furzt.
Ja, die Taktik wurde ja
mal anders. Ja.
Die Taktik wurde ja auch schon offenbart. Ich glaube, Steve Bannon hat das mal erzählt in irgendeinem Interview, dass es die gemeinsame verabredete Taktik ist, einfach die Medien und das Netz 24 Stunden mit Bullshit voll zu ballern, sodass kein echter Diskurs über echte Themen mehr vorkommen kann, wo dann ja auffallen würde, dass er für nichts eine Lösung hat. Also siehe ja auch seine Rolle rückwärts beim Thema Abtreibung und andere Sachen, wo er merkt, dass die doch nicht so gut ankommen bei den Wählern, wie er gedacht hat. Aber solche Sachen fallen dann irgendwann vor lauter Gerichtsberichterstattung gar nicht mehr auf. Und das ist echt eine Gefahr, leider.
Das ist eine große Gefahr. Und das hat ja auch beim letzten Mal funktioniert, wo ja auch ein Großteil der ganzen Themen, um die es ging, keineswegs für ihn positiv waren. Also auch die Aufnahmen, die veröffentlicht wurden, wie er über Frauen geredet hat, etc. etc. Jedes Mal dachte man so, jetzt ist es aber, das bricht ihm jetzt. Aber
jetzt
es
kann man ihn aber nicht mehr wählen.
Nein, aber im Gegenteil. Ja, da müssen wir mal wirklich hoffen, dass das hier nicht passiert. Da habe ich auch wirklich richtig, richtig Angst vor.
Ja, es müssen halt die Richtigen dann auch wirklich zur Wahl gehen. Das heißt, beide Seiten müssen es halt schaffen, ihre Leute zu mobilisieren. Und darin sind die Republikaner, auch wenn die nur noch aus Irren bestehen, hat man den Eindruck, leider gut. In der Mobilisierung sind sie richtig gut. Ja.
Ja. Und wenn man das Justizsystem sich allgemein ansieht, ist es ja auch erschreckend immer wieder, was dann passieren kann. Selbst wenn man denkt, es gab mal wieder einen Fall, wo die Gerechtigkeit, auch wenn es lange gedauert hat, vielleicht nicht gesiegt, aber doch wenigstens einen kleinen Teilsieg errungen hat, dann kann auch das wieder in sich zusammenbrechen. Denn der Prozess gegen Harvey Weinstein wird nochmal aufgerollt. Und ein Teil jedenfalls der vielen Urteile, die gegen ihn gesprochen wurden, ist zurückgenommen worden.
Ja, das ist natürlich ein Albtraum für die Frauen, die sich überhaupt damals getraut haben, ab 2017 gegen ihn auszusagen. Wenn die das jetzt alles nochmal durchmachen müssen, das ist natürlich schrecklich. Es ist halt wieder so, wie wir das auch tatsächlich aus den von uns geliebten US-Anwaltsserien kennen. Da war ja auch der Verfahrensfehler immer ein großes Thema. Wenn der Polizist vergessen hat, die Miranda Rights vorzulesen oder wenn es für die Mordwaffe, die man aus dem Auto geholt hat, keinen Durchsuchungsbefehl für das Fahrzeug gab und diese Sachen, und das gibt's ja in der Realität eben auch. Und hier war, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bin ja kein Jurist im engeren Sinne, aber da haben wohl dann drei Frauen in dem speziellen Verfahren ausgesagt, die gar nicht zur Klage gehört haben. Und da gibt's halt irgendeine Regel, dass da nicht zur Sprache kommen darf, was gar nicht wirklich eins zu eins Gegenstand der jeweiligen Klage ist, um die es da geht.
Das, richtig, weil man nämlich eine Reihe von Zeuginnen noch mit vernommen hat, die alle ähnliche Verhaltensmuster von Harvey Weinstein bestätigt haben, hat man sich darauf gedacht, dass man niemand dürfe eben aufgrund von Taten verurteilt werden, für die er gar nicht angeklagt war. Und das waren da zu viele. Und nur die Neigung zu kriminellen Verhalten zu begründen, das ist eben dann nicht zulässig vor Gericht. Und deswegen hat man jetzt gesagt, das muss noch einmal, dieses Urteil muss revidiert und noch einmal von Neuem verhandelt werden. Er bleibt aber zum Glück trotzdem in Haft, weil noch zwei andere Klagen ja gegen ihn waren und die sind davon nicht betroffen. Also er bleibt erstmal lange genug noch da, aber trotz alledem, das Ganze muss nochmal aufgerollt werden und die Frauen müssen nochmal aussagen und das Ganze geht nochmal los. Und
das zweite Urteil, da ist er ja auch nochmal zu 16 Jahren verknackt worden. Also sobald wird er mit seinem Rollator, mit dem man ihn jetzt immer sieht, nicht aus dem Knast wieder rauskommen. Also ich meine, mal gucken, was dann von MeToo. Das ist ja schon echt auch eine bedeutende Bewegung, viel zu spät, aber immerhin gewesen. Das ist ja auch nicht mehr zurückzunehmen. Man hat ja seitdem auch etwas sensibler auch in so ein Business wie die Filmbranche geguckt. Ich meine, das gibt's natürlich tragischerweise auch in ganz vielen anderen Branchen und wo Abhängigkeiten noch viel gnadenloser ausgespielt werden. Aber über die Filmbranche hat man ja doch dann viel gelernt, was man eigentlich schon hätte wissen können, wenn man den gewollt hätte.
Ja, da hat sich zum Glück ja wirklich dann sehr, sehr viel verändert. Aber dass das jetzt alles nochmal vor allem für die traumatisierten Frauen nochmal wieder losgeht, das ist schon hart, dass das deswegen nochmal wieder von vorne aufgerollt wird. Gut, und auch das wird uns dadurch natürlich dann noch einmal alles beschäftigen. Vielleicht hat es aber wenigstens das Gute, dass das Thema nochmal wieder ins Gedächtnis kommt und vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge damit aufgedeckt werden. Aber ansonsten keine schöne Sache, dass das jetzt wieder von vorne losgeht.
Die Filmbranche. Ich habe, und das ist jetzt natürlich völlig andere Liga, habe mich sehr amüsiert über das Zeit-Interview von Til Schweiger. Da ging es jetzt ja um Gottes Willen gar nicht um irgendwie sexuelles Bedrängen, aber da ging es ja darum, dass er am Set wohl jemanden irgendwie eine geknallt hat oder ins Gesicht gefasst, wie er es jetzt nennt. Und ich musste da schon sehr schmunzeln, weil er zum einen sagt, dass er da tierisch draus gelernt hätte und jetzt auch da an sich gearbeitet hätte. Und dann kommt aber auf Böhmermann irgendwo weiter unten und sagt, dass er erstens den ganz schrecklich findet und zweitens, dass er sich immer gesagt hat, wenn ich den treffe, dem klebe ich eine. Jetzt konterkurierst du, was du vorher gerade so schön gesagt hast.
Er hat wahrscheinlich nur daraus gelernt, wie man zuschlägt, ohne dass es jemand zuguckt und wo man hinschlagen muss.
Er hat Böhmermann dann getroffen und war aber vernünftig und hat dann die Aggression runtergeschluckt. Also ist in jedem Fall ein Fortschritt da.
Aber eine andere Sache, die auch nochmal um Belästigung und ähnliches geht, hast du zufälligerweise, da wir ja auch manchmal immer noch Serientipps geben, hast du Rentierbaby schon gesehen?
Bei Netflix, ich habe die erste Folge geguckt, Thema Stalking
und alles, und das ist ja jetzt gerade ein wahnsinniger Überraschungshit und ist irgendwie weltweit auf 1, kommt aus Schottland, sind 37-minütige Folgen und kann ich wirklich sehr empfehlen, aber es ist nicht das, was du erwartest. Nach der ersten Folge oder den ersten drei denkst du noch, es geht so ein bisschen mehr in die komödiantische Richtung und ist so typische Stalking-Geschichte.
Ja, weil die Hauptfigur auch ein Comedian ist, ne?
Die ist ein Comedian und es ist Briten und generell, und hier sind also die Schotten, die haben ja sowieso eben so eine Art, wie sie eben auch mit bitteren Themen sehr gut komödiantisch umgehen können. Auf jeden Fall denkst du am Anfang, das läuft auf eine typische Stalking-Geschichte nach verhängnisvoller Affäre oder ähnliches hinaus, ist es aber überhaupt nicht, sondern es ist eine echte, also eine sehr bittere und tiefgehende wirklich Erforschung aller Arten von Abhängigkeiten, Missbrauch und Minderwertigkeitskomplexen, Komplexen, die jeder haben kann, auf trotzdem sehr unterhaltsame, spannende und auch trotzdem an vielen Punkten sehr lustige Art erzählt, aber wirklich unfassbar, das packt dich tierisch.
Ja.
Und du hast da wirklich so diese Figuren, wo du die ganze Zeit immer nur schreiben willst, ja, tu doch was, mach doch da. Und du siehst, wie es eine Kettenreaktion eigentlich gibt.
Ja, Spoiler jetzt nichts.
Nee, das spoiler ich nicht. Das ist nur einfach, dass du weißt, es ist keine Unterhaltungsgeschichte, wo du denkst, oh, geht jetzt irgendwie mit Glenn Close und Michael Douglas oder so, sondern es geht wirklich in die Tiefe, aber es lohnt sich sehr. Eine ganz, ganz tolle Serie ist das.
Ja, also auf die Schotten lasse ich eh nichts kommen. Also wenn ich für Fußball im Einsatz war, dann am liebsten immer in Schottland, großartige Leute, jetzt auch noch tolle Serienmacher. Und sie sind auf die Idee gekommen, Mars- und Snickers-Riegel zu frittieren. Kurz gesagt, Gott segne die Schotten.
Hast du die schon mal gegessen, frittierte?
Oh, fantastisch. Also erstmal schmeckt alles, du könntest wahrscheinlich frittiert, du könntest auch einen Kugelschreiber essen, das ist nicht das Ding. Aber ein Schokoriegel frittiert, da ist alles drin, was man absolut nicht essen soll, aber es ist leider lecker.
Da hatte ich habe nur viel davon gehört, aber ich habe mich bisher noch nicht rangetraut. Ich habe so Angst, dass ich dann explodiere.
Ja, das wirst du auch. Aber du wirst mit einem guten Gefühl explodieren und denken, das war's wert.
Frittierte Snickers-Riegel.
Ja, mach mal. Also ich weiß gar nicht, ob man es selber machen kann, aber die machen es halt da schon sehr.
Aber frittiertes Bounty, das wollen wir mal nicht.
Ich hasse Bounty mehr als Wellensittiche. Es ist wirklich schrecklich.
Ich weiß, da triggere ich dich so gerne.
Ja.
Mit Bounty.
Reden wir mal über das, was wir Deutschen noch gut können, nämlich Spionagegeschichten produzieren. Im Comedy-Bereich, okay, sind die Schotten jetzt doch ein Stück vorne, aber Spionage seit der Enthüllung und der ganzen Verhaftung, also gefühlt werden doch alle 3 Tage Leute verhaftet. Arbeitest du zum Beispiel für den russischen oder für den chinesischen Geheimdienst?
Ich muss selber in die Akten gucken. Ich muss jetzt mal in die Abrechnung gucken und wer mir jetzt als letztes den Geldkoffer hingestellt hat.
Ich weiß, als wir früher bei Radio RST noch unsere Comedy-Sendung gemacht haben, wolltest du immer, dass wir nachher zum Chinesen gehen. Jetzt fällt mir das überhaupt auf.
Ja, ich bestelle auch öfter.
Aha.
Das stimmt. Ja, aber das ist jetzt ja gerade zwei ganz große Fälle und aber dahinter, drüber hat man vergessen, es gibt noch mehrere, ne? Also momentan ist es wirklich, wie du sagst, es ist eine ganze Reihe von Spionagefällen und man fragt sich auch schon, ist das jetzt gerade so eine Welle oder hat man jetzt gerade nur so einen guten Lauf vom Richtung BND etc., dass man die aufdeckt oder hat man die ganze Zeit vorher einfach nichts getan? Woran liegt es, dass die jetzt gerade alle so hintereinander aufploppen?
Also ich glaube mal, dass wir natürlich, also auch die staatlichen Stellen jetzt seit dem Ukraine-Krieg ein bisschen wacher geworden sind und Bedrohungen, die letztlich immer schon da waren, auch diese hybride Kriegsführung von Putin gegen Westeuropa gibt es ja in Wirklichkeit schon lange, aber wir wachen jetzt so langsam auf und gut, bei China ist es eh ein Ausmaß an Abhängigkeit, da können wir uns auch gar nicht so richtig wehren. Also wenn wir uns dazu sehr wehren, dann sagen die, na gut, wenn uns nicht mehr mögt, du, dann kaufen wir die Autos eben, weiß ich nicht, beim Tschechen, könnt ihr euch aussuchen. Also so gesehen, da muss man sich auch mal ein bisschen durchspionieren lassen nach allen Regeln der Kunst, da kann man gar nichts gegen machen.
Ja. Ja, das ist ja auch, da ist es ja auch bekannt, also vor allem auch, was die ganze Art des digitalen Ausspähens angeht, die sowieso vielerlei Hinsicht vermutet wird und durch Social Media, durch TikTok etc. Aber jetzt geht es ja um ganz wirklich um richtige Fälle von persönlich, ne? Also dass jemand persönlich dafür eben angestellt wurde, um zu spionieren im richtig klassischen Sinne, wie man es eben aus Spionagefilmen und so weiter kennt. Und zwar zwei Menschen aus dem Bereich der AfD.
Ne? Also, ja, auch jetzt hier, geht. Oliver. Ja. Um Boston Legal zu zitieren, gilt die Unschuldsvermutung.
Natürlich.
Maximilian Krah, also genau gesagt sein Assistent, und ich zitiere Maximilian Krah wohlgemerkt, ethnischer Chinese, so hat er das ausgedrückt, der hat einen deutschen Pass unterdessen, der sitzt in U-Haft und ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen. Er hatte sich wohl mal dem Bundesamt für Verfassungsschutz angeboten, die wollten ihn nicht, weil sie gesagt haben, wir glauben, du bist ein Doppelagent. Jetzt gibt es irgendwelche Hinweise, dass ein anderer Geheimdienst, Landesverfassungsschutz oder so, dann doch auch mit ihm gearbeitet, dann wäre er halt, wenn das denn alles stimmt, ein Doppelagent. Das Lustige an der Geschichte ist, dass darüber halt schon im letzten Jahr auch über diese Person massiv geschrieben wurde. Es gab immer Warnungen aus der AfD-Fraktion, also aus der eigenen Europa-AfD-Fraktion von Maximilian Krah vor ihm. Er hätte zu viel China-Nähe, seine Propaganda-Videos für China wurden von AfD-Leuten beklagt. Darüber ist ausführlich geredet worden, auch mit dem Parteivorstand. Man hat gesagt, er hat sich mit Leuten getroffen in China, die vom Verfassungsschutz als Geheimdienstler der Chinesen geführt wurden. Macht den nicht zum Spitzenkandidaten, macht das nicht. Und sie haben es trotzdem gemacht und jetzt tun alle überrascht und enttäuscht. Krah ist halt einfach ein unfassbarer Typ, die nennen ihn ja intern Shampoos-Maxe, weil er halt auch so sehr geile Videos von sich mit Rotwein und riesen Zigarren postet und so, ist einfach so der Prototyp des selbsternannten Lebemannes, was in der AfD auch nur so mittelgut ankommt, weil die ja immer so die Partei der kleinen Leute sein wollen. Und wenn jetzt noch irgendwas dran sein sollte an den Vorwürfen gegen ihn oder die Nummer zwei von der Liste, den Petre Büstron, dann kommt das nächste Problem, nämlich dieses, die anderen Parteien, die etablierten, sollten doch immer die käuflichen und korrupten sein und sie waren die großen Patrioten. Man muss, wie gesagt, noch abwarten, was da jetzt am Ende wirklich dabei rauskommt. Geheimdienste dürfen ihre Quellen eben nicht preisgeben, deswegen können die Tschechen, die haben ja bei Petre Büstron angeblich Geldübergaben mitgeschnitten, die können das nicht mal eben ins Netz stellen, weil die müssen halt ihre Zuträger, ihre Informanten schützen und das weiß die AfD natürlich und sagt deswegen immer, ja, leg doch mal die Beweise hin, ansonsten ist das gelogen.
Aber sehr lustig war, ich weiß nicht, ob du es ja gesehen hast, Chrupalla war ja jetzt öfter in verschiedenen Talkshows und bei Karin Mioska wurde er ja dann auch konfrontiert mit den Dingen, die Krah sonst auch noch so gesagt hat. Und sehr lustige Aussagen, die ja zum Beispiel waren, Krah hat ja auch ein Buch geschrieben, wo er über verschiedene Dinge philosophiert und wo er eben auch festgestellt hat, dass Frauen deswegen nicht in Führungspositionen nicht so geeignet sind, weil sie halt vom Denken her nur so auf der Mittelwelle schwimmen. Also es gibt weniger intelligente, aber auch keine hochintelligenten, die sind halt alle nur so mittel. Und deswegen sind sie so in Führungspositionen so ähnlich jedenfalls ums zusammengefasst, woraufhin dann aber auch Chrupalla sagte, wie man weiß ja gar nicht, ob der das Buch selber geschrieben hat. Ja. Damit sich dann rausgeredet, finde ich auch toll. Also
das fand ich aber, das habe ich auch gesehen. Da fand ich ein bisschen, ich fand es ein bisschen ungeschickt, den Krupalla, wenn man ihn dann da hat, nicht zu 99% mit seinem eigenen Kram, der hat ja auch schon Sachen gesagt, über die man streiten kann, zu konfrontieren, sondern ja, ihm lauter Kra-Zitate vorzuspielen, weil was er dann gemacht hat, hätte ich auch gemacht. Ja. Nämlich einfach sagen, ja, dann ladet doch Maximilian Kra ein, ihr Dödel. Das war eine unnötige offene Flanke, die man sich da selber verpasst hat, meiner Meinung nach.
Aber es war trotzdem sehr lustig zu sehen und vor allem immer den Versuch, das eben irgendwie dann doch wieder nochmal schön zu reden. Aber die Geschichte, wo du eben Petr Büstron ja noch erwähnt hast, die ihr ja auch in der Heute-Show hattet, die mir am besten gefallen hat, war ja, dass er sich wohl per SMS, ne, ist das richtig, beschwert haben soll bei seinen russischen Geldgebern, dass er Bargeld doch bekommen hat und aber zu viel 200-Euro-Scheine. Und die könne man ja so schlecht an der Tankstelle verwenden.
Ja, das genau, das kommt jetzt via Spiegel, soweit ich weiß. Ich habe nur gehört, was wohl relativ klar ist, dass er intern dann, nachdem es erst hieß, ich habe überhaupt nichts bekommen, jetzt dann innerhalb der Partei intern zugegeben hat, dass er Pakete bekommen hat. Aber er wollte jetzt auch nicht sagen, was in den Paketen drin ist. Man soll auch nicht alle Spannung auf einmal kaputt machen. Ich finde das gut, so ein Cliffhanger. Was war in den Paketen?
Ja, Leckereien.
Ja.
Von der Oma in Russland.
Ja.
Auch noch Borscht. Ein paar Dosen Borscht.
Irgendwas da, Persönliches. Das
sind auf jeden Fall schöne Geschichten. Aber vielleicht lässt er sich ja auch in Zukunft besser, wenn er an der Tankstelle bezahlt, besser in Sanifair-Bonds bezahlen.
Ja.
Das ist doch eigentlich, wäre doch auch eine gute Idee, oder? Das
ja,
ist auch
den, so, ist nicht den so haben wir doch gebracht in der Heute-Show, den Gag. Da hast du tatsächlich die Sendung mal gesehen, du. Das ist oh, doch schön.
Nee, den habe ich, der ist mir untergegangen. Aber den habe ich, den wäre ich selber jetzt auch drauf gekommen. Ja. Guck mal.
Siehst du, so naheliegend
ist so wollte ich mich bewerben.
Ja, ich möchte den Gag zurückziehen aus der letzten
Entschuldigung,
Folge.
Entschuldigung, ziehe ich ihn zurück. Wenn ihr ihn schon gebracht habt, ist er schon gebraucht.
Lass uns nicht den Fehler machen wie die amerikanischen Kollegen bei Donald Trump. Wir haben schon wieder letztlich zu lange über die geredet. Wir bleiben gespannt, was bei diesen Spionagefällen rauskommt, die leider so weit weg sind von James Bond wie nur irgendwas. Alle Mythen werden kaputt gemacht. Lustig ist, dass sie jetzt einen Wahlkampf führen müssen, indem sie ihre eigenen Spitzenkandidaten verstecken. Das hat man so auch noch nicht gehabt. Das ist eine ganz nette Wendung, muss ich sagen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was daraus wird und kommen aber vielleicht noch zu einem ganz anderen Thema. Müssen wir jetzt mal ganz raus, da gibt es jetzt keine richtig gute Überleitung zu, denn wie kommst du, naja, von vielleicht, ja, vielleicht stirbt die AfD dann ja doch bei der Wahl ein langsam ab. Ich finde keine Überleitung.
Nein, Scheiße. Es gibt keine.
Serientod.
Es wird immer schlimmer.
Es wird immer, ich reite mich verbal in die Scheiße gerade.
Ja.
Ich wollte eigentlich versuchen, irgendwie zum Thema Serientode zu kommen, also berühmte Serientode, denn bei den Simpsons ist gerade ein Charakter verstorben und das hat weltweit für Empörung gesorgt.
Ja, natürlich. Also Serientode sind immer was ganz Heikles. Also gerade bei einer Serie, die so lange läuft. Also wir haben die Simpsons ja wirklich von Anfang an geguckt und ist ja nicht das erste Mal. Ich erinnere daran, dass sie die Frau von Ned Flanders auch schon mal
getötet haben. Ja, die ist schon früh verstorben. Ja.
Dann, wie hieß der noch mit dem Saxophon? Der Zahnfleisch, Bluter Murphy.
Ja, richtig. Dann auch Edna Krabappel, weil aber auch die Synchronsprecherin verstorben ist. Ne?
Genau.
Ist auch dann irgendwann verstorben. Es ist schon also öfter mal vorgekommen.
Und jetzt hat es Larry erwischt aus Moe's Bar, der da einfach eigentlich stumm rum sitzt, wie früher Schildkröte bei Ditsche.
Ja, im Grunde ein Requisit, mehr oder weniger, denn er hat nur einmal wohl einen Satz gesprochen und hat irgendwie gesagt, wer ist die Tussi, als Marge reinkam. Und
ansonsten Staffel.
Und sonst hat er eigentlich nicht viel gesagt, aber jetzt ist der Barhocker leer. Hm. Das ist sofort aufgefallen. Nein, und es wurde auch eine ganze Folge ja dazu inszeniert und da ist ein Charakter verstorben. Und das ist schon, ja, das ist dann plötzlich, das ist schon ein Schock, ne? Wenn in einer Serie ein Charakter stirbt, meistens ja dann eher ein wichtigerer, ein Hauptcharakter.
Ja.
Wie hast du das so? Welche sind die schlimmsten für dich, die du dich erinnerst?
Ja, also nicht Serie, aber Film. Natürlich ist Winnetou schwer zu toppen damals. Ne? Also ich glaube, man kann sich auch das Ausmaß der Verzweiflung, obwohl man ja durch die Bücher schon wusste, dass in Teil 3 Winnetou stirbt, dass sie es dann wirklich durchgezogen haben. Das war wohl, dazu waren wir noch ein bisschen klein, aber im Nachhinein habe ich es gelesen, das war wohl wirklich kollektive Trauer in Deutschland und auch Wut der Fans, das darf man nicht vergessen. Hardcore-Fans haben ja auch immer so ein Anspruchsdenken, auch mitzureden. Ja? Also Fans, das kann ganz schnell umkippen, auch von Freundschaft in Feindschaft. Gerade bei Sachen, die Leuten emotional so viel bedeuten. Und bei Winnetou haben sie dann, weil sie das gemerkt haben, habe ich neulich gelesen, wohl ganz schnell, noch im selben Jahr, als es dieses Theater gab, ich glaube, unter Geiern mit Stuart Granger gedreht, ja. Einfach um klarzustellen, ja, ja, der ist jetzt hier mal gerade gestorben, aber guckt mal, da ist er wieder, er lebt ja noch, was wollt ihr denn? Also das ist wirklich eine heikle Sache, also
ja, für die Schöpfer von sowas. Bei Winnetou war es ja ganz clever, weil man konnte ja einfach die alten Bücher, ne, die davor waren, die Prequels sozusagen, einfach weiter verfilmen und nur sagen, ja, so geht's dann halt zu Ende. Aber natürlich, sowas ist immer ganz, ist furchtbar, ist immer ganz bitter. Und auch vor allem eben, aber bei Serien, wenn man da so guckt, früher war das ja auch nicht unbedingt üblich.
Nein.
Also spätestens seit einer Serie wie Game of Thrones hat sich das geändert, weil da mussten wir eben ja lernen, dass es sowas wie Hauptfiguren wirklich gar nicht gibt. Also jedenfalls nicht welche, die bis zum Ende überleben, sondern da sind ja andauernd, ist ja eine Figur nach der anderen, die von der du dachtest, na der folge ich jetzt aber oder an die habe ich mich jetzt gerade emotional gebunden und möchte wissen, wie es mit der weitergeht, zack, war sie tot.
Ja, und natürlich die legendäre Red Wedding Folge eben, wo nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Gruppe von Figuren auf furchtbare Weise und sehr überraschend stirbt. Das gab es in der Form natürlich nicht. Es gab vorher schon andere Serien, wo mal eine wichtige Figur stirbt, also zum Beispiel Hank bei Breaking Bad oder so.
Das hat mich auch richtig schockiert.
Tolle Figur, tolle Figur. Ja. Aber dass hier auf einmal und dann, wo man es wirklich mal nicht kommen sieht, dass dann einfach eine ganze Gruppe und dann auch noch von positiv besetzten Figuren auf so eine furchtbare Weise stirbt, da stand man wirklich latent unter Schock. Ist ja bei YouTube auch damals ein beliebtes Ding gewesen.
Auch Reaction-Videos. Game of Thrones, finde ich, ist da das beste Beispiel, was uns einfach mal gezeigt hat, eben, dass du überhaupt nicht mehr in alten Kategorien wie früher bei Serien denken kannst. Walking Dead hat es natürlich auch gemacht. Mehrfach, da war es ja auch so, dass eben wirklich einer nach dem anderen von wichtigen Charakteren starb. Glenn, als der ermordet wurde von Negan, hat ja auch einen riesigen Fan-Aufschrei gebracht, hat auch viele von die Serie verlassen lassen dann, weil es ihnen dann doch zu viel wurde. Aber das ist sowas, was es früher nicht gab. Wir haben schon von Bobby Ewing gesprochen. Der kam dann aber eben nach einem Jahr unter der Dusche wieder zurück. Und
weil die Proteste so groß waren, dass man sich gedacht hat, wir müssen uns, vor allem gingen die Quoten runter und dann mussten sie halt schnell was machen. Also der war als Antipode von JR irgendwie dringend gebraucht. Und also wo sie es auch wirklich meisterlich gemacht haben, war natürlich die von uns hier mehrfach schon gefeierten Sopranos. Also,
ja, da kam es auch häufig, ja, dann
regelmäßig. Also ne? Der Tod von Pussy Bompensero oder natürlich auch die ganze letzte Staffel, Christopher stirbt und so. Also das sind alles, wenn man natürlich auch weiß, dass eine Serie dann endet, dass die letzte Staffel ist, ist man nicht mehr so überrascht, aber bei den Sopranos ist ja auch schon in den Staffeln davor, sind auch schon wichtige Figuren gestorben. Ja. Also die haben es durchgezogen.
Aber ganz früher, ich weiß, dass ich, also als Kind oder so, also fand ich das wirklich total schockierend, wenn das geschah. Vor allem, was ich auch ganz schlimm fand, wenn du eine Serienfigur oder der Held sogar ganz am Ende der Serie dann vielleicht stirbt. Man hat es, also ich kenne, sagt dir Diamantendetektiv Dick Donald was?
Ja, genau.
Das war 1971 und da erinnere ich mich wirklich immer noch, das war Götz George in seiner ersten Serienrolle, das war so Nachfolger von Percy Stewart war es gedacht und das war eine Serie, wo er eben ein Diamantendetektiv war und Dick Donald hieß. Und
das sagt der Titel ja eigentlich alles auch
ganz gut. Das ist schon alles zusammen, ganz gut, ganz clever zusammengefasst,
die wichtigsten Infos. Weil Dick Donald, Diamantendetektiv, würde ich jetzt erwarten, es geht um einen Diamantendetektiv Dick Donald, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich so einen deduktiven Geist habe.
Ja, weil du ja auch schon eine detektivische Ausbildung hast. Ja? Genau. Und jedenfalls am Ende gibt es da einen Zweikampf irgendwo und ich weiß noch am Auto und er wird in den Bauch mit dem Messer gestochen und blutend liegt er da.
Wahnsinn.
Und ruft noch irgendwie an und du weißt nicht, ob es weitergeht. Die Serie wurde danach eingestellt.
Ja.
Das habe ich mit 6 oder so gesehen.
Ja, man weiß aber auch jetzt, schockiert. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß natürlich auch, was du für ein sensibles Kind warst. Ich meine, wer hat schon geweint, wenn Schweinchen Dick mal abgesetzt wurde?
Das stimmt.
Das war Olli, der kleine Olli Kalkofe war das. Ja. Ich weiß, was mich vollkommen schockiert hat, keine Serie, sondern wieder ein Film, das Ende von Leichenpflastern seinen Weg mit Kinski und wie heißt der noch, der den Stummen spielt, Trintignant. Wo das Ende einfach ist, Kinski spielt ja so einen Killer, das ist ja ein fantastisches Setting im Schnee, großartiger Soundtrack von Ennio Morricone, vielleicht einer seiner besten und das will was heißen. Und am Ende bringt er eigentlich Trintignant und überhaupt alle Guten um. Und der Film ist zu Ende. Und man saß da und dachte, what? Das ist schon wirklich absolut schockierend.
Ja, absolut, das ist schockierend. Das ist dann immer ein Meilenstein in der Filmgeschichte, aber trotzdem schockiert es dich als Zuschauer einfach ja, so, weil du
bis bist heute.
Ja, da kannst das dann.
Das ist ungerecht.
Das lässt dich einfach nicht los. Nee. Und das ist immer etwas, was ich auch nicht verstehe. Und bei manchen, oder bei Kommissar Rex, ja, dass sie da zum Beispiel auch in Deutschland dann einfach Moretti haben sterben lassen, das Herrchen von Rex, ja, am Ende, als der aussteigen wollte, war auch etwas, wo ich auch noch weiß, dass das echt damals alle total schrieb, weil der kann ja auch so gehen, aber warum lässt du ihn sterben? Ich finde es dann übrigens auch immer schlimm, wenn es so oft so beiläufig passiert.
Ja, wie bei der Alte. Bei der Alte mit Lovitz, genau. Vollkommen bescheuert.
Furchtbar, ne? Der ist so, ja. Du siehst ihn noch, es geht ihm gut und dann kommt der Anruf wie, ja, er ist gerade
abgenippelt. Ja, ist jetzt gerade tot. Wie jetzt? Aber wir haben doch gerade noch eine Szene gesehen im Krankenhaus und jetzt ist er aber tot. Also weil Lovitz hat keinen Bock mehr, der Vertrag läuft aus. Tschüss, und
wenn das so passiert. Oder hast du Downton Abbey immer gesehen?
Ja, ja, natürlich.
Ne? Der Tod hier von Matthew, dem Liebhaber von Mary, die waren ja auch das große Paar und das war dann Ende der Weihnachtsstaffel, finale Folge. Ja. Der fährt mit dem Auto einfach rum, Baum gegen Baum, zack, ist tot, Folge vorbei, das war's, tschüss. Und sowas finde ich dann echt immer ganz hart. Also das nimmt mich dann auch immer, sogar im hohen Alter.
Selbst du bist ja eine Art Mensch und trotzdem finde ich, sollten wir jetzt auch, sagen wir mal, nicht zu hart drauf sein und alle Serien und Filmtode aufzählen, sondern einfach nur die Leute mit der spannenden Frage allein lassen, wer von Kalk und Welk im Laufe der Serie als erster den Löffel abgibt. Und wie es passiert oder ob es nur geträumt war, das könnte doch der Cliffhanger für unsere heutige Folge sein.
Ich hoffe, dass es nur geträumt war.
Ich hoffe, du bist es und nicht ich.
Aber wir haben ja schon eine ganze Folge mal nur geträumt, wenn du dich erinnerst.
Stimmt.
Ja. Sagen. Jetzt sind wir leider wieder in der Realität gefangen.
Scheiße. Nun ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche und kommen beide hoffentlich vergnügt und gesund nächste Woche zurück.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.